Ja, in den kommenden zwei Wochen, in den Abendstunden, insbesondere mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen. Und es wird wahrscheinlich nicht das erste Mal sein, dass ihr im Lukas-Evangelium liest, hoffentlich auch nicht das letzte Mal, sondern dass euch das etwas mitmotiviert, dieses Evangelium vermehrt vorzunehmen, Jesus dadurch noch mehr kennenzulernen und das, was er uns zu sagen hat. Zuerst allerdings, ehe ich jetzt zu einem konkreten Text komme, werde ich ein paar einleitende Gedanken zu dem Lukas-Evangelium versuchen weiterzugeben. So, eine erste Frage, die ich an euch habe: Wer hat das Lukas-Evangelium eigentlich geschrieben? Ja, einige vermuten jetzt eine Falle, nicht? Ganz zu Recht. Weil denkt ihr, entweder verkaufe ich euch für dumm, wenn ich euch solch eine einfache Frage stelle, wer das Lukas-Evangelium geschrieben hat. Das ungefähr sage ich so, wer hat das Gedicht von Goethe so und so geschrieben? Ich meine, ist ja klar, von Goethe. Nein, hier ist es ein bisschen komplizierter, denn wenn ihr die Bibel einmal aufschlagt, da steht ja in dem ursprünglichen Bibeltext Lukas gar nicht drin. Also wenn ihr die Briefe des Paulus aufschlagt, fast an jedem Beginn des Briefes steht dann, ich, Apostel Paulus, berufen von Gott so und so, der Gemeinde zu so und so. Dann ist die Sache ganz klar. Aber im Lukas-Evangelium finden wir das nicht. Da steht nicht, ich, Lukas, Apostel Jesu oder sonst wie, ich berichte euch von dem, was ich erlebt habe. Steht da nicht. Und im ganzen Lukas-Evangelium steht an keinem Mal, dass es von Lukas geschrieben ist. Sehr wohl bei der Überschrift, die in eurer Bibel abgedruckt ist. Da steht wahrscheinlich überall drüber Lukas-Evangelium. Problem ist nur, das gehört nicht zum ursprünglichen Text des Lukas-Evangeliums. Ja, woher wissen wir das denn eigentlich? Sind wir vielleicht irgendeinem Trick nur der alten Katholiken aufgesessen, die vor 2000 Jahren so klammheimlich das in die Bibel eingeschmuggelt haben? Nein, eigentlich auch nicht ganz. Es gibt schon einige Hinweise, die uns erkennen lassen, ja, das muss wohl ein Lukas gewesen sein. Und wir werden dann auch noch ein bisschen feststellen, welche Beziehung er denn zu Jesus gehabt hat. Also erst einmal finden wir den Namen Lukas tatsächlich im Neuen Testament an verschiedenen Stellen. Was uns aber dazu treibt, die Annahme davon auszugehen, dass das der Verfasser des Lukas-Evangeliums ist, ist erst einmal eine Verwandtschaft zwischen dem Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte. Jetzt fragt ihr euch ja, warum sind die denn verwandt? Nun, in erster Linie sind sie derselben Person gewidmet. Ihr lest mich am Anfang des Lukas-Evangeliums wie am Anfang der Apostelgeschichte, dass der Verfasser sie einem hochgeehrten Theophilus widmet. Also das heißt, es ist derselbe Empfänger und in der Apostelgeschichte schreibt der Verfasser, wie ich dir schon zuvor geschrieben habe, jetzt geht die Geschichte weiter. Wie ist das nach dem Tod Jesu weitergegangen? Und dann berichtet er, wie durch die Aufgabe der Apostel diese Botschaft von Jesus Christus weltweit verbreitet worden ist. Also hier merken wir schon, scheinbar hat der Verfasser der Apostelgeschichte auch das Lukas-Evangelium verfasst. Das ist für uns wichtig, weil wir Hinweise auf den Verfasser in der Apostelgeschichte eher finden als im Lukas-Evangelium. Wer die Apostelgeschichte nämlich mehrfach gelesen hat, dem wird aufgefallen sein, dass es da bestimmte Absätze gibt, bestimmte Teile des Lukas-Evangeliums gibt, der Apostelgeschichte gibt, die sogenannten Wir-Berichte. Da erwähnt nämlich der Verfasser immer wieder, als wir das und das gemacht haben, als wir da und dahin gingen. Das heißt, hier handelt es sich scheinbar um einen Augenzeugen, um einen Begleiter des Paulus, der zumindest zu diesem Zeitpunkt bei ihm gewesen ist. An anderen Stellen erwähnt er nicht von wir, sondern sagt Paulus mit Timotheus und Titus und so weiter, aber er nimmt sich nicht selbst mit hinein. Wenn das also zuverlässig ist, können wir durch eine Art Ausschlussverfahren dazu kommen, es kann Timotheus nicht sein, weil da ist Timotheus mit Paulus und da spricht aber nicht der Verfasser von wir, also Timotheus kann es nicht sein. Das kann auch nicht Titus sein, weil an dieser und jener Stelle kommt er auch nicht vor. Ich werde das Ganze ein bisschen abkürzen, weil sonst müssten wir den ganzen Abend jetzt nur dieses Ausschlussverfahren vorantreiben und wir würden zu dem Ergebnis kommen, was ich euch auch so verraten kann, dass nämlich der Lukas tatsächlich dann vorkommt. Also Beispiele, die wir da finden, ist zum Beispiel Apostelgeschichte 16, Vers 10. Da kommt das vor, auch Apostelgeschichte 16, Vers 11 bis 17. Also das heißt, das erste Mal taucht dieser Wir auf in Troas. Also da muss er scheinbar zu Hause gewesen sein, schließt sich Paulus an. Er reist dann mit ihm weiter nach Philippi. Während der dritten Missionsreise taucht er wieder in Philippi auf, zieht dann mit Paulus nach Jerusalem, etwa im Jahr 57 nach Christus. Wir finden das in Apostelgeschichte 20 und 21. Und auf der Fahrt nach Rom hat der Verfasser scheinbar Paulus wieder verlassen, denn in Apostelgeschichte 27 und 28 ist kein Wir-Bericht mehr. Dort wird er also nicht mehr genau genannt. Jetzt gibt es verschiedene Vorschläge, die wir dort machen könnten. Wer das ist, relativ deutlich finden wir allerdings den Lukas erwähnt, wenn ich das jetzt richtig hier mir notiert habe, in Kolosser 4, Vers 11. Muss ich mal gerade aufschlagen mit euch. Also, 4 Vers 11, da sind einige Grüße. Und 14 müsste auch nochmal auftauchen, nicht? Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt und Demas. Naja, es fängt eben an hier in Vers 10, also mit den ganzen Grüßen. Und dann geht das hier weiter und Justus und so weiter und die Beschneidung. Und die aus der Beschneidung sind, diese alle sind meine Mitarbeiter für das Reich Gottes, die mir zum Trost geworden sind. Und dann wird eben abschließend gesagt, es grüßt euch Lukas, der liebe Arzt und Demas. Ja, dann sind noch die Brüder aus Laodicea. Also hier scheinbar ist es ein Begleiter des Paulus, der mit Namen genannt wird, auch als Arzt. Und der an dieser Stelle, an der der Kolosserbrief geschrieben ist, nach der Apostelgeschichte auch bei Paulus gewesen ist, wohingegen alle anderen bedeutenden Begleiter des Paulus an anderen Stellen, an denen nicht von denen wir berichten steht, auch bei ihm gewesen waren. Also wenn wir dieses Ausschlussverfahren betreiben von allen Namen, die uns als von Begleitern des Paulus erwähnt werden, dann bleibt einzig dieser Lukas übrig. Hieraus sehen wir dann auch, dass es sich eben um einen Arzt handelt. Manche finden das bestätigt, dass eben Lukas außergewöhnlich viel über Erkrankungen schreibt und dort auch Begriffe benutzt, die der damaligen Medizinsprache entsprachen. Also das kann mit darauf hindeuten, dass es sich tatsächlich auch um einen Arzt gehandelt hat, auch wenn das nicht hundertprozentig sicher ist. Dann haben wir in der frühen Kirchengeschichte einige Bezeugungen, dass es sich tatsächlich um diesen hier im Kolosserbrief besprochenen Arzt handelt. So haben wir nämlich schon relativ früh, also das heißt in den ältesten Abschriften des Lukas-Evangeliums, die Überschrift, die wahrscheinlich nicht in der Urform da drin waren, aber die Überschrift haben wir schon sehr früh in den Manuskripten Katalokan, das heißt also nach Lukas, also das deutet, das ist von Lukas geschrieben. Auch Kirchenväter der frühen Zeit, wie zum Beispiel Irenäus von Lyon, also der als Missionar in Südfrankreich arbeitete, der schreibt auch Lukas, der Begleiter des Paulus, hat das von diesem verkündigte Evangelium in einem Buch niedergelegt. Oder in einem anderen Buch schreibt er, also das ist jetzt aus der Schrift Adversus Heresis, also er schreibt dagegen Heretiker, gegen Irrlehrer, und da sagt er eben, dass der Lukas ein zuverlässiger Zeuge ist. Da beschreibt er auch, da aber dieser Lukas von Paulus unzertrennlich war, wie sein Mitarbeiter im Evangelium, machte er es selbst greifbar und rühmte sich dabei nicht selbst, sondern wurde von der Wahrheit selbst weitergeführt. Wir können also auch hier sehen, in der frühen Kirche, und Irenäus ist nicht der Einzige, wir finden das dann bei Eusebius, wir finden das im Kanon Muratori, eine andere frühchristliche Schrift, oder eben auch bei Tertullian oder Clemens von Alexandrien, Origenes, alles frühe Kirchenväter, die uns überliefern, dass aus ihrer damaligen Kenntnisstand dieses Evangelium von Lukas geschrieben worden ist. Das unterstützt also die Analyse, die wir über diesen Umweg Lukas Evangelium verwandt mit Apostelgeschichte, Wir-Berichte in der Apostelgeschichte, Ausschlussverfahren, wer kommt nicht in Frage, übrig bleibt Lukas. Diese Rückschlüsse, die wir machen, werden uns bestätigt durch Zeugen der frühen Kirche, die zum selben Ergebnis kommen, aber nicht aus der Analyse heraus, sondern weil sie diese Person kannten. Das ist der Begleiter des Paulus ist. Insofern ist auch deutlich, dass der Lukas selbst nicht Augenzeuge war. Das ist ja auch auffällig und Lukas verschweigt das nicht. Nämlich am Anfang seines Evangeliums sagt er ja, wie schon viele unternommen haben, das aufzuschreiben, so habe ich auch ich nachgeforscht. Das heißt, er musste selbst nachforschen, weil er nicht Augen- und Ohrenzeuge gewesen war und hat dann das Ergebnis seiner Bemühungen, wir würden heute sagen, die Bemühungen eines ausgewogenen Historikers, der mit den Zeugen spricht, der die vorhandenen Quellen analysiert. Das fasst er zusammen und kommt dann zum Ergebnis, so hat Jesus gelebt, so hat er gehandelt, diese Wunder hat er getan. Also das vielleicht ganz kurz zu der Verfasserschaft. Dann möchte ich euch einen kleinen Überblick geben über das Lukas-Evangelium, einmal so in 5 Minuten durch das ganze Lukas-Evangelium durch, damit ihr das einordnen könnt, wenn wir hinterher verschiedene Abschnitte gesondert behandeln und intensiver anschauen. Also, das Lukas-Evangelium, da können wir erstmal unterscheiden mit der Einleitung. Die Einleitung ist vom 1 Vers 1 bis Kapitel 4 Vers 13. Zu der Einleitung gehört sehr viel Sondergut. Sondergut nennt man das, was wir nur im Lukas-Evangelium finden. Und wir haben im Lukas-Evangelium eine ganze Menge Informationen, die uns kein anderes Evangelium berichtet. Und gerade ein wichtiger Teil dieses Sonderguts ist der Anfang. Vom 12-jährigen Jesus im Tempel. Oder von manchen Dingen der Geburt Jesu lesen wir nur nach dem Lukas-Evangelium. Nicht umsonst wird meistens zu Weihnachten in der Gemeinde oder auch zu Hause der Bericht über die Geburt Jesu nach dem Lukas-Evangelium gelesen, weil der der ausführlichste, detaillierteste ist, der uns auch sehr viel historischen Hintergrund liefert über das, wie ist das im Umfeld Israels damals so gelaufen. Also erst einmal Einleitung, Ankündigung der Geburt des Täufers, dann der Engel kündigt Maria die Geburt Jesu an, Besuch Marias bei Elisabeth, die Geburt Johannes des Täufers, das ist alles noch im ersten Kapitel, die Beschneidung Jesu und dann eben der 12-jährige Jesu im Tempel. Dann ist die Vorbereitung des Wirkens Jesu ab Kapitel 3, Vers 1, nämlich das Auftreten von Johannes dem Täufer, die Taufe Jesu am Jordan, die Ahnentafel Jesu und die Versuchung Jesu. Das ist alles Vorbereitung, bevor er öffentlich auftritt und seinen Auftrag ausführt. Übrigens nebenbei erwähnt, ich habe das schon gestern kurz gesagt, das Lukas-Evangelium ist mit deutlichem nicht nur das längste Evangelium. Ich meine, wenn wir nur auf die Zahl der Kapitel schauen, wäre es das ja nicht. Aber weil die Kapitel im Lukas-Evangelium wesentlich länger sind, ist es von den Versen und auch den Anzahl der Worten, ist es das längste Evangelium und auch das längste Buch im Neuen Testament überhaupt. Auch deutlich länger als die Apostelgeschichte, deutlich länger als die Offenbarung oder andere lange Bücher im Neuen Testament. Also das längste Buch des Neuen Testaments. Wir haben dann Kapitel 4, Vers 14, geht es weiter bis Kapitel 9, Vers 50, die Wirksamkeit Jesu in Galiläa. Also die Wirksamkeit Jesu ist aufgeteilt nach den meisten Evangelien. Erst einmal predigt Jesus sehr viel im Norden des Landes Israel, also da, wo er auch geboren ist. Da reist er umher, besucht alle Städte, heilt Menschen, predigt dort und dann erst in einer zweiten Phase, da geht er in den Süden nach Judäa und dann in einer dritten Phase wird er dort auch hingerichtet und er steht dann wieder auf. Und diese erste Phase des Wirkens Jesu, Kapitel 4, Vers 14 bis Kapitel 9, Vers 50, das ist die Wirksamkeit Jesu in Galiläa. Da tritt er auf, seine Antrittspredigt in Kapitel 4 ab Vers 14. Dann ist es eine Heilung, die er dort hat. Er ist ein Fischzug des Petrus, er beruft den Petrus auch. Heilung des Aussätzigen. Dann Auseinandersetzungen Jesu. Verschiedene Art mit den Pharisäern kommen vor. Es wird der Zöllner Levi berufen. Es wird über die Fastenfrage diskutiert. Müssen die Jünger Jesu fasten oder nicht? Auch muss der Sabbat eingehalten werden. Das kommt mehrfach vor. Beginnt dann schon im Kapitel 6, nämlich wo die Jünger Ehren ausraufen am Sabbat und dann sie in Streit mit den Pharisäern kommen. Während wenig später heilt Jesus einen mit einer verdorrten Hand. Auch am Sabbat. Das geht dann in der Folge noch weiter. Es kommt dann ab Kapitel 6, Vers 12, die Berufung der Jünger, vorher werden ja Einzelne wie der Levi schon berufen und jetzt werden alle übrigen berufen. Es kommt dann auch die sogenannte Feldpredigt, die manche parallel setzen mit der Bergpredigt, wobei sie ja nicht genau deckungsgleich ist und ich eher dahin tendiere zu sagen, das sind zwei verschiedene Predigten, dass Jesus einfach an verschiedenen Stellen seiner 3,5-jährigen Wirkungszeit ähnliche Sachen gesagt hat. Also wenn ihr manche Reden des Bundeskanzlers anhört, der sagt auch an jedem Ecke und Ende dasselbe, ohne dass wir sagen, das war nur eine Rede, die er nur gehalten hat. Und so, denke ich, könnten wir durchaus davon ausgehen, dass wenn Jesus Sachen wirklich auf dem Herzen lag, dass er sie nicht nur einmal gepredigt hat vom Berg herab in der Bergpredigt, sondern dass er sie häufiger an die Massen weitergegeben hat, die ihm nachgefolgt sind und zugehört haben. Deshalb, ich bin nicht so ganz davon überzeugt, dass es sich um dieselbe Predigt handelt, weil es deutliche Unterschiede gibt in dem einen wie in dem anderen. Das heißt, da könnt ihr nachlesen, in der Länge des Vaterunsers, in den Seligpreisungen sind gewisse Abweichungen. Da tendiere ich eher dazu zu sagen, Jesus hat ähnliche Inhalte mit verschiedenen Worten. Und deshalb eben auch die Unterschiede an verschiedenen Orten in seiner Wirksamkeit weitergegeben. So wie das alle Prediger, Politiker, Redner oder sonst etwas auch tun. Dann haben wir in Kapitel 7 wieder einige Taten, die aufgezählt werden. So der Hauptmann von Kapernaum, der dann ja zum Vorbild auch für die Juden genommen wird in seinem Vertrauen, dass er Jesus entgegenbringt. Die Auferweckung des Jünglings von Nain. Dann auch Johannes der Täufer, der fragt, bist du der Messias, auf den wir warten? Dann wird Jesu Beziehung zu den Frauen in Kapitel 7, Abvers 36 hervorgerufen. Dann die Verkündigung, also die Predigt Jesu. Dann kommt einige Gleichnisse, wie das Gleichnis vom Sämann, das Jesus selbst dann auch deutet. Ab Kapitel 8, Vers 4. Wieder anschließend einige Wundertaten Jesu, die ja nur exemplarisch sind, weil, wie wir am Ende des Johannesevangeliums lesen, alle Bücher der Welt, die Taten Jesu nicht fassen könnten, würde man alle aufschreiben. So finden wir hier auch natürlich nur exemplarisch einige. Zu den Wundertaten gehört die Stillung des Sturmes, die Heilung des Besessenen aus dem Land der Gerasener, die Auferweckung der Tochter des Jairus. Es werden dann 12 Jünger ausgesandt. Es gibt schließlich die Speisung der 5000. Dann auch spricht Jesus über den Preis der Nachfolge. Also wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr verlassen und dann kommt alles, was da verlassen und getan werden muss. Dann kommen einige Leidensankündigungen, erstmal 2 Leidensankündigungen Jesu, also dass er leiden wird und deshalb auch nach Jerusalem zieht. Und dann beginnt in Kapitel 9, Vers 51 der lukanische Reisebericht, so nennt man das auch. Das heißt, da berichtet Lukas über die Reise Jesu von Galiläa nach Jerusalem als Vorbereitung seines Leidens und was er zwischendurch alles erlebt und insbesondere seine Wirksamkeit in heidnischem, das heißt hier samaritanischem Gebiet. Er wird durch die Samaritaner abgelehnt, das finden wir relativ am Anfang dieses Abschnittes, 9 Vers 51. Jetzt werden 70 Jünger ausgesandt in die samaritanischen Städte, um das Kommen Jesu vorzubereiten. Die kommen dann auch zurück und berichten über ihre Erfolge. Hier in diesem Zusammenhang gehört das Gleichnis zum barmherzigen Samariter, wo Jesus eben auch hervorhebt, die Samaritaner sind ebenfalls durch Gott angesprochen. Sie reagieren sogar manchmal vorbildlich auf die Forderungen Jesu, nicht wie die Juden das getan haben. Konfrontation mit den Pharisäern finden wir dann in Kapitel 11 ab Vers 14. Dann kommt ab Kapitel 12 Vers 1 wieder einige Gleichnisse und auch Lehren Jesu, so über das Sorgen, über den reichen Kornbauern oder über die Wachsamkeit für das zweite Kommen Jesu. Es gibt dann eine Zahl von Gleichnissen, die in Kapitel 14 sich anschließen. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf, verlorenen Groschen, verlorenen Sohn oder auch von den klugen Haushaltern sind im Großen und Ganzen Sondergut von Lukas. Das finden wir auch nur an dieser Stelle. Dann haben wir das Gleichnis den Bericht vom reichen Mann und vom armen Lazarus und wieder einige Aussagen über die rechte Form der Jüngerschaft Jesu. Ab Kapitel 19, Vers 28 ist dann das Auftreten Jesu in Jerusalem beschrieben und das geht dann bis zum Ende, nämlich Kapitel 24, Vers 53. Hier wird erst einmal die Wirksamkeit Jesu beschrieben, sein Einzug, Palmsonntag, die Tränen über Jerusalem, die Tempelreinigung, einige Fragen der Sadduzäer und Pharisäer. Dann wird die Passion Jesu ab Kapitel 22, also das Leiden Jesu, seine Festnahme, sein Prozess, seine Verurteilung und schließlich seinen Tod beschrieben. Und dann finden wir im Kapitel 24 die Auferstehung, das leere Grab, die Emmaus-Jünger hier an dieser Stelle und schließlich Jesu Himmelfahrt. Und die Fortsetzung macht dann die Apostelgeschichte. Einige wenige Besonderheiten vielleicht vom Lukas-Evangelium sind die universelle Geltung des Evangeliums. Also das, was Lukas stärker betont als die anderen Evangelien sind, dass die Botschaft von Jesus gilt für alle Völker. Wir finden das schon in der Berufung, die Maria erfährt, dass Jesus geboren wird, dass er Heil bringen wird für alle Völker. Das ist auch das, was die Engel verkündigen, als sie den Hirten erscheinen. Also wir finden das ganz häufig. Der Johannes der Täufer, als er predigt, betont das ebenfalls wieder. Also sehr häufig tritt auf, nicht nur für die Juden, sondern für alle Völker. Deshalb werden wahrscheinlich auch der Hauptmann von Kapernaum oder der barmherzige Samariter erwähnt schon während der irdischen Wirksamkeit Jesu. Matthäus betont ja viel stärker, Jesus ist zuerst gesandt für die Juden. Warum? Weil Matthäus erst einmal selbst Jude ist und in erster Linie an Juden schreibt. Wir wissen aus frühkirchlicher Überlieferung von Papias beispielsweise, dass das Matthäus-Evangelium wahrscheinlich sogar zuerst in Hebräisch abgefasst worden ist, weil es sich in erster Linie an Juden richtete. Hier also universelle Geltung des Auftrags Jesu, insbesondere im Lukas-Evangelium. Dann finden wir ebenfalls sehr betont die Liebe Jesu zu den Verlorenen. Sehr häufig, mehr als in den anderen Evangelien, wird betont, wie Jesus sich den Zöllnern, Sündern, Ehebrechern oder auch Samaritanern zuwendet. Also Liebe Jesu zu den Verlorenen. Besonders ist ebenfalls, dass häufig Probleme mit dem irdischen Besitz angesprochen werden. Wir finden das mit dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt, mit dem reichen Kornbauern und so weiter. Also viele Beispiele, mehr als in den anderen Evangelien, die uns die Gefahren des Reichtums vor Augen malen. Durchaus eine Sache, die uns ja auch herausfordern kann. Dann haben wir ebenfalls als nächstes, dass das Wirken des Heiligen Geistes im Lukas-Evangelium häufiger betont wird als in den anderen Evangelien. Also der Heilige Geist, der auf Jesus kommt bei der Taufe, wie auch später das Wirken des Heiligen Geistes. Besonders ist ebenfalls noch, dass im Lukas-Evangelium sehr viele Einzelpersonen erwähnt werden. Also individuelle Berichterstattung, nicht nur große Massen oder die Pharisäer, sondern es werden Personen mit Namen genannt, die manchmal in den anderen Evangelien nur so summarisch vorkommen. Wir haben auch ein besonderes Interesse an Frauen. Wir finden im Lukas-Evangelium 13 Frauen mit Namen erwähnt, in keinem anderen Evangelium so viel. Also auch hier könnten wir sagen, das ist das Evangelium für euch als Frauen, wenn ihr hier seid. Nicht? Es gibt ja so verschiedene Evangelien, Sportler-Evangelium, Sportler-Bibel oder Bibel für Bäcker. Hier können wir sagen, Evangelium für Frauen, hier besonders erwähnt, Lukas legt starken Wert darauf, Jesus hat sich den Frauen zugewandt und unter den Nachfolgern Jesu, unter den Jüngern Jesu, waren auch Frauen. Jetzt dürft ihr nicht denken, ich bin jetzt ein Irrlehrer, der hier neue ketzerische Lehren verkündigt, dass er sagt, na, wir wissen doch, die 12 Jünger, das waren doch alles Männer. Das stimmt schon. Aber wir finden ja im Lukas-Evangelium nicht nur die 12, sondern wir finden dann auch die Zahl der 70 zum Beispiel, die auch als Jünger Jesu angesprochen werden, die ihm nachfolgten. Und dann finden wir noch eine größere Gruppe, zu der eben auch eine größere Zahl von Frauen gehörten, die ihm nachfolgten und die ihn auch direkt unterstützten. Zu den besonders erwähnten Frauen gehören dann eben natürlich die Maria Magdalena, eben die Witwe von Nain und auch einige andere Frauen, die eben namentlich besonders erwähnt werden. Lukas hat auch ein besonderes Interesse an Kindern. Er erwähnt einmal die Kindheit Johannes des Täufers, die Kindheit Jesu und er erwähnt dann auch an drei verschiedenen Stellen nur Jesu Begegnung mit Kindern. Also wie er Kindern gegenübertritt, wie er sie segnet, wie er sie lehrt, wie er sie zu sich kommen lässt. Er betont ebenfalls stark das Gebet. Wir finden 9 verschiedene Gebete, die in keinem anderen Evangelium aufgezeichnet sind, die häufig mit dem Wirken Jesu zu tun haben, so wie mit seiner Taufe, nach seinen Wunderwirkungen, wo er sich im Gebet in die Wüste zurückzieht. Vor der Erwählung seiner 12 Jünger verbracht er eine ganze Nacht im Gebet und so weiter und so weiter. Auch Besonderheit des Lukas-Evangeliums. Besonders betont wird ebenfalls die Freude. Das finden wir schon bei der Verkündigung der Engel. Die dann sagen, Freude widerfährt dir oder freudig oder so. Das zieht sich durch das ganze Evangelium hindurch. Die Leute werden von Jesus geheilt und dann lesen wir, und große Freude kam über sie. Manchmal auch Furcht, aber besonders häufig wird bei Lukas Freude erwähnt. Wir finden dann auch 4, man könnte das fast sagen, dichterische Lieder. Die hat man sogar mit lateinischen Namen in der katholischen evangelischen Kirche benannt. Lieder, die zum Beispiel Elisabeth singt, als dann Maria zu ihr kommt. Man unterscheidet das Magnificat, Benedictus, Gloria in Excelsus. So, das ist immer der Anfang, der lateinische Anfang dieser Lieder und Gedichte, die am Anfang des Auftretens Jesu stehen. Ja, und vielleicht werde ich jetzt enden mit einem Hinweis darauf, dass Jesus im Lukas-Evangelium insbesondere tituliert wird als der Menschensohn. Also das ist eine besondere Bezeichnung, die wir bei Lukas häufiger finden und die mehr so eine Überschrift bilden kann über das, wie Jesus verkündigt wird von Lukas. Jetzt wollen wir uns einem Text zuwenden Und da ich im letzten Jahr ausführlich über den Anfang berichtet habe, also gerade wie das Auftreten von Johannes und so weiter und Jesu und Geburt, lasse ich das einmal beiseite. Die meisten von uns werden das kennen und werde einsteigen in Kapitel 5. In Kapitel 5 ab Vers 27 finden wir die Berufung von dem Zöllner Levi. Und die wollen wir uns heute Abend etwas näher anschauen. Wenn wir den Zusammenhang versuchen, uns vor Augen zu führen, dann sehen wir am Anfang von dem Kapitel 5 die Begegnung von Jesus mit dem Simon Petrus. Und dann der wunderbare Fischfang, der dazu führt, dass Petrus Jesus nicht nur als besonderen Lehrer anerkennt, was er früher schon getan hat, sondern dass er anerkennt, irgendwie muss in Jesus Gott sein. Das ist viel, viel mehr, als ein normaler Mensch tun kann. Und er dann ja diesen bekannten, berühmten Ausspruch eben tut, Herr, gehe von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er merkt, hier ist Gott als Heiliger, der ihm begegnet. Und der sich dann von, wo er merkt, da ist seine ganze Sündigkeit, er will damit nichts zu tun haben. Dann sehen wir davor die Heilung eines Aussätzigen. Aussatz galt in der Zeit der Bibel als besondere Strafe Gottes. Häufig waren diejenigen, die die Gebote Gottes überschritten haben, wurden von Aussatz gestraft. Denken wir zum Beispiel an die Strafe von Miriam, die sich gegen Mose auflehnt. Also Aussatz dort als Strafe. Und so wurde häufig von den Juden das als nicht nur als körperliche Erkrankung, sondern als besondere Strafe Gottes für Sünde gedacht. Ich erwähne das hier besonders, weil ich meine, dass die Berufung von Levi hier nicht ganz zufällig steht und dass Jesus nicht ganz zufällig das an dieser Stelle getan hat, sondern ich glaube, dass im ganzen Kapitel 5 das mit vorbereitet wird oder dass die Berufung des Levi ein wichtiger Bestandteil davon ist, dass nämlich generell uns gezeigt wird hier schon, Jesus wendet sich den Ausgestoßenen zu. Ich glaube, das ist sozusagen der Titel, den wir über Kapitel 5 setzen könnten. Bei dem Fischer, der ein einfacher Handwerker ist, das mag noch gehen. Aber bei dem Aussätzigen wird das Ganze schon komplizierter, weil der eben eigentlich, also natürlich weder in die Synagoge durfte, noch in den Tempel durfte, noch in Gemeinschaft mit den Menschen lebte, der war ausgestoßen. Und ähnlich finden wir das ja auch bei dem Zöllner, der dort berufen wird. Es gibt dann auch die Heilung des Gelähmten. Und ich meine, dass das Thema hier auch in etwa mit vorkommt, weil nämlich Jesu Macht gezeigt wird. Wir finden das ja, Jesus sagt am Ende der Berufung des Levi, als die Pharisäer sich gegen ihn stellen, da sagt er, ich bin nicht gekommen für die Kranken, sondern für die Gesunden. Umgekehrt, natürlich bin ich gekommen für die Gesunden, sondern für die Kranken. Ja. Und das wird ja vorbereitet durch die Aussage Jesu, die vorher kommt, wo er nämlich sagt, was ist schwieriger zu tun, jemandem die Sünden zu vergeben oder jemanden gesund zu machen. Und wo Jesus sagen will, ich habe die Macht über beides, Sünde zu vergeben und gesund zu machen. Hier merken wir ja, ist wieder die Parallele. Arzt wird gebraucht, also der, der gesund macht, körperlich, aber Jesus ist mehr als nur ein irdischer Arzt, er ist derjenige, der die seelische Verlassenheit von Gott, die seelische Rebellion gegen Gott, die geistliche Rebellion gegen Gott, auch aufheben kann, gesund machen kann, heilen kann. Also insofern glaube ich auch, dass diese Aussagen Jesu und das Handeln Jesu hier fortgesetzt wird mit der Berufung von Levi. Ich lese einmal den Text, das ist ja relativ kurz, ist von Vers 27 bis Vers 32. Danach, also nachdem er diesen Gelähmten geheilt hat, der ja durchs Dach gelassen wird und Jesus dann seine Sünden vergibt und ihn auch wieder nach Hause gehen lässt. Also danach ging er, Jesus, hinaus und sah einen Zöllner namens Levi an der Zollstätte sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und Levi bereitete ihm ein großes Mahl in seinem Haus, und es saß eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielt, bei Tisch. Und die Schriftgelehrten unter ihnen und die Pharisäer murrten gegen seine Jünger und sprachen, warum essen und trinkt ihr mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus antwortete zu ihnen und sprach, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Also erst einmal das Thema, dieses Abschnitt ist vollkommen klar, Jesus beruft einen Menschen. Um zu verstehen, wem er sich hier zuwendet, muss ich ein paar Hintergrundinformationen geben, wie das damals denn so mit den Zöllnern gewesen ist. Also ich erinnere mich noch an eine Begegnung, die ich gehabt habe in der Gemeinde, die wir in Basel besuchten. Also in Basel hatte ich ja studiert, besuchten wir eine Gemeinde und dort in der Gemeinde war eben auch ein Zöllner. Naja, ich meine eigentlich nicht, sondern den hatte ich da mal begrüßt und da habe ich gefragt, was machst du denn so? Und dann sagt er, ja, ich bin da eben am Zoll und so. Und dann habe ich gesagt, ah, bist du ein Zöllner? Und dann wusste ich sofort, naja, das ist ja nicht ganz so richtig, hat er auch darauf betont, er ist Zollbeamter. Das ist natürlich ein Unterschied zwischen den Zöllnern, ist das auch in einer gewissen Weise, weil die Schweizer Zöllner, das waren Schweizer, sind nicht ganz so gemein wie die Zöllner zur Zeit des Neuen Testaments. Deshalb wurden sie auch durchaus abgelehnt, denn mit den Zöllnern lief das damals anders. Die hatten eben keinen festen Lohn, sondern sie wurden von ihrem Landesherrn eingestellt, und zwar entweder von dem örtlichen Landesherrn oder von der übergeordneten römischen Behörde. Im Süden des Landes, das heißt in Judäa, wurde der Zoll an den Kaiser bezahlt über den Statthalter Pontius Pilatus und so weiter. Das heißt, der Zöllner war indirekt angestellt von der römischen Besatzungsmacht. Im Norden Israels, da wo das hier stattfindet, ist das nicht direkt der Fall. Hier wurde nämlich der Zoll erst einmal dem Herodes bezahlt. Dem Herodes, dem einen der vier Fürsten, also dem ein Viertel des Reiches Israel gehörte, dem Sohn von Herodes dem Großen, der Jesus umbringen wollte als Kind, also einem der Söhne, der herrschte im Norden in Galiläa. Zu dem wird Jesus ja auch gebracht, schließlich als er gefangen genommen wird. Da will ja der Pontius Pilatus ihn loswerden, dann schickt er ihn noch Herodes, weil der ja eigentlich aus der Gegend kommt, also das ist dieser Herodes. Dieser Herodes ist König von Roms Gnaden und dem wird die Zolleinnahme ausgehändigt und der muss dann eben ein Tribut nach Rom bezahlen. Normalerweise lief das so, dass eben diese Steuer, die man gegeben hat, in zwei große Gruppierungen eingeteilt worden sind. Die eine Steuer, die war relativ gut berechenbar. Das war nämlich die feste Steuer, die Kopfsteuer. Jeder zwischen 14 und 65 Jahren, die älter wurden, waren steuerfrei, die mussten eine Kopfsteuer bezahlen. Sozusagen einfach dafür, dass sie Luft geatmet haben. Einfach dafür, dass sie lebten. So eine Grundsteuer sozusagen. Und ich meine, könnten wir unsere Politik vorschlagen, denen fehlt doch auch das Geld immer, nicht? Also vielleicht ist noch eine neue Steuer, eben eine Kopfsteuer, einfach bloß dafür, dass du lebst in Deutschland, nicht? Darfst du dann auch Geld bezahlen. Jedenfalls, das gab es damals. Und dann gab es noch zusätzliche Steuern, nämlich etwa 10% der Getreideerträge, 5% der Wein- und Ölerträge. Jetzt dürft ihr mich nicht genau fragen, warum zwischen Wein und Öl und Getreide unterschieden wurde, warum das eine mehr und das andere weniger bezahlt worden ist. Manchmal sind Steuergesetzgebungen nicht ganz genau durchschaubar, nicht? Das erleben wir heute auch. Und das war damals nicht sehr viel anders. Allerdings von der Lohnsteuer, die damals gezahlt worden ist, dürften wir heute nur träumen. Sie hatten nämlich damals eine 1%ige Lohnsteuer, die gezahlt worden ist. Die ist ja heute bei den meisten von uns zumindest wahrscheinlich höher. Nicht? Also seitdem ihr bezahlt gar keine Steuer, aber für die meisten ist das ja dann ein bisschen mehr, 1% damals. Das waren also die festen Steuern. Die wurden einmal im Jahr eingesammelt. Da ging dann ein Steuereinnehmer von Haus zu Haus und hatte dann genaue Steuerlisten. Diese Steuerlisten wurden anhand der Einwohnermeldelisten erstellt, die wir ja auch im Zusammenhang der Volkszählung mit der Geburt Jesu schon kennengelernt haben. Da wurden die zusammengestellt und dann wurde nach der vorgegangen, aha, du bist von dem Heimatort, du bist also der und der, weil es gab ja keinen Vor- und Nachnamen, also hat man die Identifikation der Person über den Heimatort vorgenommen und dann wurde das Geld eingetrieben, einmal im Jahr. Man konnte das Geld entweder, also die Steuer entweder in Naturalien bezahlen, also dann musst du dann LKW anfahren, musste man eben so und so viele Säcke mit Getreide mitnehmen. Man konnte es auch in Geldgegenwert bezahlen, dafür das Getreide oder das Öl oder den Wein behalten. Diese Steuern waren relativ berechenbar. Die anderen Steuern, die es zuhauf gab, waren unberechenbarer und wahrscheinlich handelte es sich bei dem Levi um solch einen Zöllner, der mehr für diese unberechenbaren Zölle verantwortlich gewesen ist. Da gab es Zölle an Brücken, Toren, an großen Straßen für die Benutzung der Straße. So eine Art LKW-Maut. Nicht? Nur damals nicht mit der modernen Erfassung, sondern dann saß da einfach jemand und hat das Geld eingesammelt, wenn du vorbei wolltest. Und dann auch, wenn du auf einem Markt was verkaufen wolltest, musst du eine Marktsteuer bezahlen. Also am Anfang des Tores der Stadt stand dann einer, der hat eingesammelt, der hatte sogar die Freiheit, wenn du da jetzt Tuche, Ballen gehabt hast, wurden die ausgewickelt, gemessen, so und so viel Tuch, der hat geschätzt, wie viel das wert war und dann musstest du dafür einen Gegenwert bezahlen. Wenn du kein Geld hattest, dann lieh dir der freundliche Zöllner das Geld, allerdings zu einem horrenden Zinssatz und wenn du dann in der Stadt verkauft hast, musstest du von dem Verkauften draußen dem Zöllner den Zoll plus die Leihgebühr für das Geld entrichten. Und da die Zöllner miteinander in Verbindung standen, wussten sie durchaus, sich zu helfen, sodass du nicht einfach am anderen Ende der Stadt rausgehen konntest, ohne den Zoll zu bezahlen. Das wurde dann natürlich alles festgeschrieben und weitergegeben. Probleme mit diesen Zöllen gab es allerdings, weil keiner so genau wusste, wie viel Zoll durfte der Einzelne jetzt einnehmen. Also darf ich so viel einnehmen, darf ich das nicht? Damals wurde nämlich die Zollhoheit per Höchstbietenden versteigert. Also jetzt könnte ich dann einfach sagen, hier, willst du Zolleinnehmer werden? Okay, bezahl mir 10.000 Euro und dann kannst du jetzt sehen, dass du das Geld wieder reinbekommst. Und wenn ich sowas machen würde, was wäre wahrscheinlich die Folge davon? Bei dir als Zöllner. Was würdest du machen? 10.000 Euro wieder einsammeln von den Leuten, die da vorbeikommen? Ein bisschen mehr, nicht? Und wenn das mit ein bisschen mehr funktioniert, dann kann man noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Denn es gab ja damals nicht angeschlagene Tafeln. Du konntest nicht ins Internet und nachschauen, was steht da beim Finanzministerium, wie viel darf da eingenommen werden, bei dieser Brücke, bei dieser Straße, bei diesem Tor. Und so haben die Zöllner relativ frei darüber verfügt, wie viel sie nehmen konnten und wollten und wie viel nicht. Und deshalb waren sie natürlich nicht sehr beliebt. Sie galten auf einer Stufe mit den Mördern und Räubern. Ihnen war deshalb auch verboten, in die Synagogen zu gehen und in den Tempel schon gar nicht. Die Pharisäer, wie wir hier ja nachher sehen, die Schriftgelehrten, wollen es sogar vermeiden, sie nur zu berühren, geschweige denn mit ihnen zusammen zu essen. Das ist ganz schlimm, weil du dann an ihrer Sünde Anteil hast, der Sünde der Kollaboration, dass du mit den Heiden und Sündern zusammen ganz die gleiche Sache machst und dass du die eigenen Volksgenossen, nämlich die Juden, betrügst und auf ihre Kosten versucht, reich zu werden. Vielfach hatten sie durchaus auch Geld. Die Beispiele der Zöllner, die wir in der Bibel erwähnt finden, sind meistens reich. Jetzt wird uns hier ein Levi erwähnt. Und wir können uns die Frage stellen, ja, wer war denn das eigentlich? Denn dieser Levi taucht im Verlauf des Neuen Testaments nicht mehr sehr häufig auf. Allerdings, wenn wir die Parallelberichte im Matthäus-Evangelium, nämlich Matthäus 9, Vers 9 lesen, dann fällt uns auf, da wird dieselbe Sache berichtet, nämlich diese Berufung Jesu von dem Zolleinnehmer, der mit seinem Tisch am Rande der Straße sitzt. Deshalb auch meine Vermutung, dass es sich hier nicht um den jährlichen Steuereintreiber ging, sondern um den, der in der Öffentlichkeit an der Straße sitzt, weil er ist hier an der Zolleinnehmerstelle, nicht an der Zollstätte sitzt er und sammelt das ein, also vermutlich einer, der diese betrügerischen Geschäfte mitgemacht hat. Da wird uns nämlich erwähnt, dass dieser Levi auch den Namen Matthäus trug. Und wenn wir dann weiter im Matthäus-Evangelium lesen, dann lesen wir, das ist der Verfasser des Matthäus-Evangeliums, der hier von Jesus berufen wird, der nach seiner Berufung den Namen Matthäus bekam. Also Geschenk Jahwes, ungefähr übersetzt. Das ist ja ähnlich, wie das auch bei Petrus ist, der erst den Namen Simon trägt und später den Zunamen Petrus bekommt. Sozusagen als eine Berufung. Das finden wir auch bei Paulus. Saulus, Paulus. In der Zeit des Neuen Testaments wie auch des Alten Testaments. Denken wir an Abram und Abraham. Da finden wir das häufig. Wenn jemand in den Dienst Gottes trägt, dann bekommt er auch einen neuen Namen. Und so können wir davon ausgehen, dass der, der hier mit Namen Levi genannt wird, nachdem er Jünger Jesu geworden ist, wie uns das Matthäus-Evangelium berichtet, hatte er den Namen Matthäus bekommen. Übrigens, diese Namensänderung ist ja an sich auch gar nicht so schlecht, nur heute wahrscheinlich etwas unüblich geworden. In dem Kloster wird das ja nach wie vor getan, nicht? Also im Kloster, in der katholischen Kirche, wenn du da eintrittst, bekommst du einen neuen Namen, der jetzt zeigen soll, jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt. So wie ja auch der Papst der katholischen Kirche, Papst Johannes Paul II., der wurde nicht geboren mit dem Titel Johannes Paul II., den hat er sich erst später gegeben, sondern er hieß hier bei seiner Geburt Karol Wojtyla, nicht? Und jetzt hat er den neuen Namen, seitdem er Papst ist. Vorher hatte er schon einen Zunamen im Kloster bekommen, der kam jetzt noch dazu. Mich erinnert das immer an ein Erlebnis, das ich gehabt habe mit einem ehemaligen Kommilitonen, der zwischenzeitlich Missionar ist in Bozen in Südtirol. Und zwar, der kam zum Glauben, kurz bevor er mit dem Studium begann, war vorher ganz stark verstrickt in so Esoterik und Okkultismus. Und er hieß Rudolf. Rudolf, so richtig germanischer Name, echt, und so kam er auch an die Ausbildungsstätte und ich lernte ihn als Rudolf kennen. Und nach ein paar Monaten hat er gesagt, nein, das stimmt ja eigentlich gar nicht, ich bin nicht mehr derselbe, ich bin nicht mehr Rudolf. Und von fortan wollte er nur noch Christian genannt werden. Denn seine Eltern hatten tatsächlich ihn den Doppelnamen Rudolf Christian genannt. Ich wusste allerdings nicht, was in seinem Pass stand, deshalb er hat sich als Rudolf vorgestellt, also habe ich ihn Rudolf genannt. Aber ab diesem Zeitpunkt bis heute nennt er sich bloß noch Christian Hartmann. Früher Rudolf Hartmann, jetzt nur noch Christian Hartmann, weil er sagt, ich bin jetzt nicht mehr der heidnische Rudolf, nicht der germanische hier, der alte Germane, sondern ich bin Christian. Und Christian heißt ja tatsächlich Christ, nicht? Der Christ. Ich meine, ich weiß nicht, ob seine Eltern schon vorausschauend unter der Inspiration Gottes ihm diesen Doppelnamen gegeben haben, weil die eigentlich ungläubig waren. Aber zumindest da sehen wir auch so etwas Ähnliches wie hier bei dem Levi Matthäus. Nicht? Also erst Levi und dann durch die Begegnung mit Gott. Ich bin ein ganz anderer Mensch und das zeigt sich auch durch meine Namensgebung. Das ist also dieser. Was lesen wir noch von ihm? Er wird in der Apostelgeschichte, nämlich 1 Vers 13, wie auch in Markus 3 Vers 18 oder Lukas 6 Vers 15 erwähnt, als einer der 12 Jünger Jesu. Und dann, wie wir schließen können, auch als einer der, also als der Verfasser des Matthäus-Evangeliums. Er wird auch erwähnt in Markus 2 Vers 14 als der Sohn des Alpheus. Und gleichzeitig wird auch der Jakobus als Sohn des Alpheus genannt. So können wir davon ausgehen, dass er hier, ähnlich wie Johannes und Petrus, dass sie Geschwister waren und beide von Jesus berufen worden sind. Allerdings ist es nicht der Jakobus, der Herrnbruder Jesu. Es gibt ja zwei Jakobus dabei, das ist ein anderer. Das ist ja wahrscheinlich der leibliche Bruder Jesu, der auch berufen worden ist. Wir haben sehr wenig Informationen aus der Apostelgeschichte und auch aus der Kirchengeschichte über sein Leben. Einige sagen, dass er möglicherweise in Nordafrika missioniert hätte, nicht ganz sicher. Nicht ganz sicher ist auch die Aussage, dass er eines natürlichen Todes gestorben sein soll, also kein Märtyrertod, wie beispielsweise Jakobus oder wie Petrus oder wie Paulus. Soweit dazu. Also das ist der Mann, dem wir hier begegnen. Wir versuchen nun, wenn wir uns diesen Text vor Augen führen, uns einmal in die Situation des Levi, des Matthäus hineinzuversetzen und zu sehen, wo können wir vorbildlich lernen von Levi. Auf der anderen Seite, dass wir uns hineinversetzen in die Situation Jesu und versuchen davon zu lernen, wie können wir lernen von dem Auftreten und Handeln Jesu. Jesus beruft hier, das ist ja ganz deutlich, also er sieht den Zöllner dort sitzen an der Zollstätte, der ahnt von nichts, Jesus kommt hin und beruft ihn. Ich glaube, hier haben wir ein ganz wichtiges Motiv neutestamentlicher Gemeinde und Handeln Gottes. Handeln Gottes und in der Gemeinde läuft normalerweise nicht über persönliche Bewerbung. Ich agiere. Ich muss zeigen, wie toll ich bin, wie super ich bin und wie gut ich alles kann. Ich muss keinen Wahlkampf in der Gemeinde betreiben, um als Ältester gewählt oder eingesetzt zu werden, sondern das eigentliche Prinzip Jesu, Gottes, auch in der Bibel, ist weder Demokratie noch eigener Wahlkampf, sondern ist Berufung. Und hier geht es auch darum. Es gibt hier nicht die große Schar der Bewerber, die Jesus nahe kommen. Wir merken ja sogar im Verlauf des Lukas-Evangeliums kommen solche Bewerber und häufig sind dann die Hürden Jesu. Da sagt Jesus ja, wenn du mir nachfolgen willst, beim reichen Jüngling zum Beispiel, dann musst du das alles verkaufen und dann den Arm geben und dann kommen und folgen mir nach. Meistens klappt das nämlich nicht so, aber wenn Jesus beruft, dann klappt das schon. Was wir auch dahinter sehen, ist ja, hier besteht nicht nur eine Berufung, Jünger Jesu zu sein, sondern gleichzeitig eine Berufung zum Glauben. Denn wir sehen ja, nachher wird das Wort der Nachfolge erwähnt und dieses griechische Wort, was hier erwähnt wird, wird normalerweise benutzt, wenn einer auch religiös überzeugt war von dem, was er getan hat. Wenn er einem religiösen Meister nachgefolgt ist, dann wurde dieses Wort gebraucht. Das heißt also nicht einfach nachgehen. Ich gehe denselben Weg wie der andere, sondern ich folge dem in der Lebensführung, in der Ideologie, in der Überzeugung. Das ist das Wort Nachfolge, was da gemeint ist. Und hier merken wir, es handelt sich gleichzeitig um Bekehrung. Und wenn wir das berücksichtigen, dann merken wir auch, Bekehrung funktioniert eigentlich nur so, wenn Gott uns ruft. Wir können nicht aus freier Überlegung einmal sagen, naja, heute will ich mal zum Glauben kommen. Das ist das, dieses Geheimnis, was uns in der Bibel genannt wird, was dann manchmal als Prädestination, in Form von Prädestination genannt wird. Gott ist es, der auf uns zukommt und spricht. Und natürlich ist es so, wir sagen Ja oder Nein dazu. Aber das ist ja auch dieses Geheimnis. Du findest manche Leute, die wachsen in einer Familie auf. Der eine entscheidet sich, der andere nicht. Du kannst dir sagen, warum kommt das? Oder da sind die in derselben Evangelisation. Und manchmal ist es so, ein Mensch fühlt sich angesprochen. Da sitzen Leute in der Evangelisation, der sagt, ach, wie langweilig und wie blöd war das und hätte der sich doch anders ausgedrückt. Und dann triffst du da deinen Nachbarn, den du mitgenommen hast, und der bekehrt sich trotz der blöden Predigt des Evangelisten. Und dann merken wir, Gott wirkt dadurch, Gott spricht an. Und das ist das Wesentliche. Karl Barth, der nicht in all seinen theologischen Entwürfen so ganz bibeltreu gewesen ist, aber der hat das, finde ich, gut ausgedrückt, indem er gesagt hat, Gott spricht senkrecht von oben. Damit will er sagen, er hat dann auch das anders ausgedrückt, gesagt, Mensch, du lebst auf Erden und Gott lebt im Himmel. Das hat er, ein unendlicher Unterschied dazwischen. Du als Mensch kannst ja gar nicht zu Gott kommen. Was bildest du dir eigentlich ein? Du kannst auch nicht frei entscheiden, jetzt will ich mal, jetzt will ich nicht. Das geht nicht, sondern nur wenn Gott sich offenbart durch sein Sohn, durch sein Wort, dann hast du die Möglichkeit, ihn zu erkennen und zu ihm Ja zu sagen. Ich hoffe, die meisten von euch haben das schon getan. Falls hier jemand ist, der das noch nicht getan hat, dann nutzt die Gelegenheit hier während dieser Zeit in der Bibelschule, Ja zu Jesus zu sagen, ein Leben mit Jesus Christus anzufangen. Denn hier hast du die Möglichkeit, dass Gott dich anspricht, dass Gott dich möglicherweise heute Abend anspricht und dir zeigt, du hast die Möglichkeit, dein Leben vollkommen zu verändern. Wie dieser Levi, der ahnte von nichts. Der war da bei seiner Arbeit. Stellt euch vor, ihr seid bei eurem Job, da kommt ihr nach 2 Wochen oder 3 Wochen, je nachdem wie lange ihr Urlaub habt, wieder zurück, sitzt da und murchelt da vor euch hin und plötzlich erscheint da Jesus und sagt, Schluss mit der Arbeit, komm mit mir, lass das alles liegen, und der tut das sogar noch. Also ich weiß nicht, na gut, bei mir in der Bibelschule, Jesus noch nicht an meinen Beruf beigekommen, aber ich sehe das ja auch als Berufung, Jesu hierher gekommen zu sein, als ein Schritt der Nachfolge. Aber wenn wir uns das vorstellen, das ist ja eigentlich ziemlich krass. Nicht? Der kannte Jesus vielleicht vom Hören sagen und jetzt setzt er seine ganze Existenz aufs Spiel, sein Ansehen, zumindest unter den Zöllnern, sein Reichtum, alles aufs Spiel, nur weil da jemand seinem Zoll kommt und sagt, also lass alles liegen, komm und folge mir nach. Und das tut der Matthäus hier. Und da merken wir, so ähnlich kann es uns auch gehen. Wenn Jesus uns begegnet, wenn Jesus in unser Herz hineinspricht, sei es dazu, dass er uns zum Glauben rufen will, uns zeigen will, wie sündig und schlecht wir eigentlich sind, wie wir in Rebellion Gott gegenüber leben, obwohl wir vielleicht nicht schlechter sind als alle Menschen um uns herum, dass wir trotzdem Vergebung brauchen, indem wir Jesus im Gebet bitten müssen, Herr Jesus, vergib du mir meine Sünden, ich will jetzt mit dir leben. Das ist ja das, was die Bibelbekehrung nennt. Das brauchen wir. Diese Berufung kann aber auch stattfinden, wenn Gott uns in seinen Dienst beruft, wie ihr das vorhin erzählt habt, wie Gott euch gerufen hat zur Ausbildung an die Bibelschule, später in den Dienst, in den Schat. Das ist auch Berufung Gottes. Heute geschieht das meistens nicht so, dass du plötzlich eine Erscheinung hast. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, ob plötzlich in der Nacht wachst du auf, nicht? Und hier, hallo Frank, ich berufe dich, und am nächsten Morgen denkst du, du hast geträumt. Ja, so, ne? Es gibt vielleicht auch Leute, denen das heute so geht. Aber manchmal geschieht das durch ein Bibelwort, manchmal durch andere Geschwister, wo Gott uns anspricht. So ging es mir, dass ich Theologie studiert habe, war zurückzuführen auf einige Geschwister, unter anderem einen Ältesten in der Gemeinde, der mir gesagt hat, Michael, wir denken, das solltest du tun. Ich hatte das eigentlich gar nicht vor, und dann bin ich dem nachgegangen, habe durchaus das später als Berufung Gottes erkannt, und so kann das auch jeder von uns erleben. Gott beruft, also hier nicht meine eigene Vorliebe, nicht meine eigene Wahl. Gott ist es, der die Entscheidung trifft. Das lesen wir später auch bei der Einsetzung der Ältesten im Neuen Testament. Da steht nicht, jetzt wähl die einmal, sondern da steht, du sollst die bestimmen. Also Paulus, Petrus, geh jetzt hin, oder Timotheus, geh hin, setze Ältesten ein. Es ist Berufung, das Prinzip der Berufung. Auch Paulus und Barnabas, da steht, nicht die Gemeinde hat jetzt mal ausgewählt, wer hat die besten Kenntnisse, wer eignet sich am besten dazu, sondern sie beteten und fasteten eine Zeit lang. Und dann sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Petrus und Paulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem ich sie berufen werde. Und dann wurden sie berufen und ausgesandt. Manchmal frage ich mich, ob sie überhaupt gefragt wurden, sind nach dem Einverständnis vorher, nicht? Also ich gehe mal davon aus, dass sie auch bereit waren, als gläubige Christen das dann zu tun. Es kann uns herausfordern, wenn Gott uns beruft, dass wir auch die Frage stellen müssen, sind wir bereit? Und das ist ja hier bei einem gestandenen Mann. Das heißt nicht nur, sagt, ja, okay, das trifft uns nicht, dass diese Predigt, Michael, die solltest du mal bei den Jugendlichen halten. Nicht? Die Jugendlichen, die müssen über ihr Leben noch entscheiden. Nein, hier handelt es sich um einen gestandenen Mann, der schon eine Karriere in der Hierarchie der Zöllner hinter sich gelassen hat, der trotzdem berufen wird und zack, seine Karriere über Bord wirft und sich jetzt von Gott gebrauchen lässt, in einer ganz anderen Weise. Ja, dass die Nachfolge nicht nur ein Nachgehen meint, sondern ein innerliches mit dem Einswerden, habe ich schon erwähnt. Das ist eben dieses Wort Nachfolge, oder eben danach steht ja nochmal, folgte ihm nach. Das ist also das Wort, was zusammenhängt auch mit dem Jüngersein. Das bedeutet hier also mehr als nur einfach Nachgehen. Es wird dann ganz kurz in Vers 28 erwähnt, er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Dabei müssen wir uns der Konsequenzen, der Forderungen Jesu, wie auch des Risikos, das der Matthäus eingeht, vor Augen führen. Auf der einen Seite ist es so, dass er hier einen einträglichen Job verliert. Auf der anderen Seite, den auch nicht so leicht wieder zurückbekommen kann. Denn wer einmal seinen Job aufgegeben hat als Zöllner, das war relativ begehrt, zumindest bei den geldgierigen Leuten, der hat ihn auch nicht mehr so bald wiederbekommen. Also damit war es dann erst einmal vorbei. Man konnte nicht einfach wieder einen Rückschritt machen. In eine ungewisse Zukunft hinein. Jesus gibt ihm keinen festen Job und sagt, also gut, das Einkommen, was du bisher gehabt hast, wird dir auch weiterhin gezahlt. Gibt es nicht. Gar keine Zukunft. Er geht mit einem geldlosen, möglicherweise zukunftslosen Wanderprediger einher, weil er innerlich von Gott angesprochen wird. Ökonomisch lohnt sich das nicht. Auf der anderen Seite müssen wir allerdings auch sagen, die Berufung Jesu ist ein großer Vertrauensbeweis an Matthäus. Denn der ist ja immerhin Zöllner, das heißt religiös, wirtschaftlich zwar gutstehend, aber religiös ausgesondert, religiös gemieden. Und hier ist ein von vielen verehrter Rabbi, der ihn als Sünder und Zöllner beruft und das sogar weiß. Denn der Levi musste sich ja nicht verstellen, der saß da ja an seinem Arbeitsplatz an dem Zolltisch und hat den Leuten das Geld abgenommen. Also Jesus wusste das. Und trotzdem hat er ihn berufen, weil er wusste, den will ich in meine Gruppe mit hineinhaben. Wir können sicherlich jetzt auch versuchen, auf uns zu übertragen und die Frage stellen, wo sind wir denn an dieser Stelle? Sind wir vielleicht auch manchmal so wie ein Levi, dass wir meinen, wir sind ungeeignet, wir können das gar nicht, wir sind die Schlechtesten, viel schlechter als alle anderen, es gibt so viel Heiligere, die in den Dienst Gottes treten können. Und hier merken wir, wie an anderen Stellen auch, Jesus wählt sich Leute aus, nicht unbedingt nach dem äußeren Augenschein. Also wo man sagen kann, der ist besonders fromm, der kennt die Bibel besonders gut, der redet besonders gut, lebt besonders gut, sondern hier er beruft einen, der äußerlich gar nicht dazu geeignet scheint. Ein Vertrauensbeweis Jesu. Ja, dann kommen wir zum Vers 29 und Levi bereitet ihm ein großes Mahl in seinem Haus. Erstmal, wenn wir das lesen von Vers 28 kommt, müssten wir sagen, ist das nicht ein gewisser Widerspruch? Denn in Vers 28 sagt, er gibt alles auf, er verließ alles und folgte ihm nach. Und obwohl er alles aufgegeben hat, hat er trotzdem noch ein Haus und scheinbar auch genügend zu essen, um eine große Menge von ehemaligen Freunden zu bewirten. Hier müssen wir davon sehen, dass dieses alles aufgeben nicht automatisch heißt, dass ich besitzlos bin, also dass ich jetzt nur von der Sozialfürsorge lebe, sondern das bedeutet, dass ich alles, was ich habe, total vorbehaltlos Jesus ausliefere und er damit machen kann, was er will. Und dann kann ich es auch dafür einsetzen, wie hier, die Freunde einzuladen, um sie zu evangelisieren, denn genau das tut er da ja. Also Besitzlosigkeit wird von Jesus meistens nur dort gefordert, wo die Menschen innerlich den Mammon als Gott haben, wo sie so sehr daran gebunden sind, dass es ihnen ein Hindernis ist, Jesus nachzufolgen. Wie beim reichen Jüngling. Bei dem sagt er, krass, alles weggeben und dann folge mir nach, weil sein Herz so sehr daran festhing. Und so gibt es manche von uns, die Gott vielleicht auch genau dazu berufen sagt, gib alles weg, weil dein Herz so sehr daran hängt. Und bei anderen ist es so, ja, dann genügt es, wenn du alles Jesus auslieferst. Aber das nicht nur formal, sondern real. Also wenn ich sage formal, naja gut, Jesus gehört alles, aber dann mache ich doch damit, was ich will, dann ist das natürlich nicht Jesus ausliefern, sondern Jesus tatsächlich zur Verfügung stellen. Er tut das, er lädt hier Menschen ein, da steht erst einmal eine große Schar von Zöllnern und anderen, die es mit ihnen hielten. Das heißt andere Sünder, nicht, die mit diesen Sündern auch zu tun gehabt haben und lagen mit bei Tisch. Wir lesen später aus dem Vorwurf der Pharisäer, dass auch die Jünger Jesu und Jesus selbst mit dabei gewesen ist. Was wir hier daraus schließen können, wenn wir wieder einmal den Matthäus anschauen, ist, dass die Beziehung zu den ungläubigen Kollegen nicht unbedingt mit der zum Glauben kommen abgebrochen wird. Es gibt ja manche, die auch sagen, du sollst dich trennen von den Ungläubigen, sobald du zum Glauben kommst, keine Berührung mehr damit. Das ist die ungläubige Welt, die hast du hinter dir gelassen. Das macht Matthäus hier nicht. Und sogar Jesus mit dabei und legitimiert das Ganze noch. Sondern was er hier macht ist, er hat Errettung erfahren und das Erste, was er tun wird, ist seinen Arbeitskollegen, die Leute, die aus seinem Nachbarschaft, Freundeskreis kommen, denen zu sagen, ich bin errettet. Und das tut er nicht nur in einer Evangelisation oder einem Traktat, was er in den Briefkasten wirft, sondern er macht genau das, was die Leute mich sehr schätzen, er lädt sie zu einem Festbankett ein. Also jetzt sagt er, jetzt wird richtig gegessen und deshalb kommt ihr auch und nebenbei erzählt er ihnen, ich bin Jesus begegnet, ich bin berufen worden, jetzt bin ich Jünger Jesu, jetzt folge ich ihm nach. Und das kann für uns eine Herausforderung sein, durchaus auch den Kontakt, so wir den noch haben, zu ungläubigen Nachbarn, Kollegen aufrecht zu erhalten, nicht um uns ihnen anzupassen, sondern um sie für Jesus Christus zu erreichen. Und dabei ist es ja sogar so, dass er hier sogar noch mit ihnen zusammen feiert. Jetzt können wir sagen, ja, ist das nicht unmoralisch? Darf man mit einem Ungläubigen zusammen feiern? Ja, hier wird ja nicht erwähnt, dass sie sich betrunken haben oder dass sie gefressen haben oder dass sie schlüpfrige Witze gerissen haben, das nicht. Aber feiern, auch mit Ungläubigen, ist scheinbar nach diesem Beispiel des Matthäus, wo Jesus mit dabei ist, durchaus möglich. Der eine oder andere würde vielleicht jetzt Bauchschmerzen bekommen und sagen, wenn mein Gemeindeältester mich sieht, wie ich hier mit meinem Arbeitskollegen zusammen in dessen Garten sitze und der sein Bier schlürft und ich vielleicht auch noch und da zusammen grillen wir, das kann aber schlecht herauskommen. Kommt der Gemeindeausschluss vielleicht nächsten Sonntag. Aber hier bei Matthäus scheinbar ist das kein Problem. Und dass die Alkohol getrunken haben, ist zwar nicht erwähnt, aber höchstwahrscheinlich, weil man nämlich im ganzen Mittelmeerraum fast zu jedem Essen Alkohol getrunken hat, also Wein getrunken hat, einfach weil es desinfiziert war, allerdings meistens sehr stark verdünnt, also nicht in hoher Konzentration. Und beim Feiern, wie das hier ein Fest gewesen ist, erst recht, da hat man natürlich Wein getrunken. Also, hier können wir sagen, Jesus gebraucht auch die Situation, aus der du heraus berufen worden bist. Die Beziehungen, die du hast, gebraucht er. Und wenn du sie nicht hast, kannst du sie neu knüpfen. Mir ist da sofort ein Beispiel in Erinnerung gekommen, was ich vor wenigen Monaten kennengelernt habe. Ich war zu einer Freizeit in Bayreuth gewesen und da habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der mir erzählt hatte, dass er wenig vorher zum Glauben an Jesus Christus gefunden hat. Und dieser Mann hatte einen etwas, für mich zumindest, ausgefallenen Beruf. Er war nämlich Besitzer einer Diskothek. Und da hat er dann eben einen Freund gehabt, der hat ihn dann zum Glauben geführt. Nee, Freund war das gar nicht, das war ein Wunder Jesu eigentlich, würde ich noch sagen. Der hatte eine große Krise in seiner Ehe, ist dann von zu Hause ausgezogen und ist dann so ein Apartmenthaus hineingekommen. Und da hat eben der Hausmeister, das Apartmenthaus hat ihn rumgeführt und dann fragt er ihn schließlich, was wohnen hier für Leute? Und dann sagt er, naja, hier sind lauter gescheiterte Existenzen in dem Haus. Und dann hat er jetzt nicht gesagt, oh, das ist aber so schlimm, sondern hat gesagt, ja, eigentlich, ich bin auch einer. Und dann hat er ihm erzählt von seinem Eheproblem. Und dann hat dieser Hausmeister, den habe ich auch kennengelernt in dieser Gemeinde, meinte, der hat dann sich vor ihm niedergekniet und hat für ihn gebetet und für seine Situation. Also ich wundere mich, wie der den Mut gehabt hat, das zu tun. Nicht? Ich meine, mir wäre das wahrscheinlich peinlich gewesen, erstmal vielleicht so, nicht? Vielleicht später mal zum Kaffee einladen und so, wenn der Probleme hat. Der hat das jedenfalls gemacht und das hat ihn so angesprochen, überzeugt, der ist wenige Tage später zum Glauben gekommen. Aber der hat jetzt seine Diskothek natürlich immer noch gehabt und der hat auch noch nicht unbedingt eingesehen, dass er sie los wird. Und das ist das einzige Beispiel, was ich bisher kenne von einem christlichen Diskothekbesitzer. Was hat er gemacht? Der hat dann ein paar Tage später, nachdem er zum Glauben gekommen ist, hat er seine Türsteher beauftragt, hat ein Traktat in die Hand gegeben, jedem, der in die Diskothek gekommen ist, ein christliches Traktat in die Hand gedrückt. Ja. Ich meine, habt ihr das mal erlebt? Bei einer Diskothek kommt ihr rein und bekommt, was weiß ich, statt einen Gutschein für ein Bier, ein christliches Traktat in die Hand gedrückt. Wahnsinn. Ne? Ich meine, erstmal waren natürlich alle plötzlich ganz verwirrt dort und nach einer Zeit hat er das auch aufgegeben, weil er gemerkt hat, das geht doch nicht als Christ und als Diskothekbesitzer. Aber da merken wir erst einmal, ist noch derselbe Ansatz wie bei Matthäus. Du bist in einer Umgebung drin, was du machst, ist zuerst nicht alle Beziehungen zu kappen, sondern den Leuten, mit denen du zu tun hast, Jesus Christus zu verkündigen und ihnen weiterzugeben. Das ist auch hier an derselben Stelle. Wesley hat auch einmal gesagt, kein Mensch ist jemals allein in den Himmel gelangt, er braucht Freunde dazu. Was er damit meinte, das war ein Zusammenhang in einer Predigt, meinte er, wenn du zum Glauben kommst, dann musst du auch anderen davon erzählen. Gib denen das weiter, damit du die mit in den Himmel nehmen kannst. Ich meine, Ernie Klassen, wenn ihr auf der Predigt gehört habt, der hat ja scheinbar das so locker drauf, dass er zu manchen Leuten einfach geht, ich sehe meinen Auftrag, ich gehe in den Himmel und ich will so viel wie möglich mitnehmen oder so ähnlich sagt er das. Nicht? Da im Flugzeug den Leuten oder den Nachbarn oder sonst was. Eigentlich entspricht das dem, was wir hier bei Levi Matthäus sehen. Vers 30, das Essen und Trinken und die Pharisäer murrten gegen die Jünger. Erstmal müssen wir sehen, diese Pharisäer waren ja in gewisser Weise Schlitzohren gewesen. Denn die scheinen die Jünger still und heimlich beobachtet zu haben. Die sind ja in einem Haus und feiern dort und trotzdem wissen die Pharisäer Bescheid. Das heißt, die sind jetzt nicht in der Synagoge und beten, sondern statt da fromm zu beten, lungern sie um die Ecken herum und sehen, ah, die gehen da in das Haus hinein, schauen vielleicht doch durch die Fensterläden hindurch, denn die dürfen ja nicht mit reingehen. Dann würden sie sich ja selbst verunreinigen. Das heißt, die müssen das von draußen beobachtet haben, um hinterher die Jünger zur Rede zu stellen. Eigentlich ja verrückt, nicht? Und da merken wir schon den negativen Ansatz, den die Pharisäer haben, wo wir hier merken, wenn wir uns jetzt in die Situation der Pharisäer hineinversetzen, hütet euch davor, Pharisäer zu werden. Solche gibt es ja manchmal in der Gemeinde auch, die ganz genau beobachten, was der Bruder oder Schwester tut, die selbst vielleicht gar nicht so vorbildlich geistlich leben, aber genau wissen, wenn du mal ein Bier zu viel getrunken hast oder wenn du am Abend nicht in der Bibel gelesen hast oder wenn du in der Abendmahlstunde nicht gewesen bist, wissen sie ganz genau Bescheid und dann sofort wirst du fertig gemacht. Und die suchen nur nach den geeigneten Mitteln. In Wirklichkeit sind sie manchmal neidisch, manchmal einfach ungeistlich, statt dich voranzubringen im Glauben. Und wenn du wirklich Sünde tust, dich in Liebe voranzubringen, das tun die hier auch nicht, warten sie nur, dass du irgendwo mal einen Fehler machst oder was in ihren Augen ein Fehler ist, um dich fertig zu machen. Und das sollten wir möglichst nicht tun. Also wenn ihr mal in Versuchung gewesen seid, euren Bruder oder eure Schwester in der Gemeinde so zu beobachten und dann nur noch eine ganze Strichliste der Vergehen zu sammeln, dann lieber verzichtet darauf, das ist eher eine Eigenschaft der Pharisäer, nicht eine Eigenschaft der Jünger Jesu. Aber das machen die hier genau. Also sie schauen von außen durch die Fensterläden zu, was sie da drin tun, und nachher kommt dann der große Vorwurf, und für die Pharisäer ist das tatsächlich schlimm, denn Pharisäer hatten nicht mal einem Zöllner die Hand gegeben, geschweige denn mit ihm zu essen, denn Essen war damals nicht Fast Food, sondern Essen hieß damals, ich teile ein Stück des Lebens mit der Person, mit der ich esse. Das heißt, er ist mein Freund. Nicht nur, dass ich ihm begegne, das ist ein enger Freund, das ist jemand, mit dem ich zusammen lebe, ich identifiziere mich mit dem. Ich meine, so ein bisschen würden wir vielleicht herausfordern, wie ist das? Nun würden wir den Penner von dem Bahnhofsvorplatz bei uns zum Sonntagsmittagstisch einladen. Ich weiß nicht, so gewisse Hemmungen hätte ich wahrscheinlich auch. Ich meine, nicht nur wegen den Tischmanieren, sondern auch wegen dem Gestank oder der Konversation bei Tisch oder so etwas. Ne? Aber das ist ja eigentlich so eine gewisse Herausforderung hier, zwar nicht unangenehm, diese Leute, aber sündig. Und trotzdem die Gemeinschaft, sie in das eigene Leben mit aufzunehmen. Und Jesus hat keine Berührungsängste dazu. Und dann kommt schließlich Jesu Antwort darauf, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Jetzt können wir uns die Frage stellen, ja, sind die Pharisäer denn nicht krank? Sind das denn die Gesunden? Das will Jesus damit gar nicht sagen. Wir erleben nur manchmal Menschen in unserer Umgebung, die meinen, gesund zu sein, obwohl sie es gar nicht sind. Und da sagt Jesus, wenn ihr selbst nicht einseht, dass ihr Hilfe braucht, ja, das ist so gut, dann, ich bin ja erstmal dafür da, die einsehen, die selbst sehen, dass sie ein Problem haben. Da ist vielleicht der Krebskranke, der sagt, mir geht es doch ganz gut, ich spüre das gar nicht. Zwar der Ultraschall zeigt schon überall Geschwüre, aber ich merke nichts, das kann beim Krebs tatsächlich so sein. Und dann sagt Jesus, du bist krank, und er sagt, nein, ich bin gesund. Und dann sagt Jesus, okay, wenn du meinst, du bist gesund, dann brauchst du meine Hilfe ja nicht, bis du irgendwann daran stirbst. Und genauso ist das mit der Sünde auch. Es gibt Leute, die halten sich für gut. Sünde ist vielleicht moralisch auch zumindest besser als andere. Aber sie brauchen trotzdem Vergebung Jesu, Erlösung, Befreiung von Sünde, Unterstützung Jesu. Und so müssen wir uns auch herausfordern lassen. Manchmal können wir als Christen, wenn wir jahrelang in der Gemeinde sind, ähnliche Stellung einnehmen wie die Pharisäer, sagen, wir brauchen Jesus ja gar nicht. Die bösen Leute, die die Diskothek besuchen, die sich betrinken abends auf der Straße, die Arbeitslosen, die Penner vom Bahnhofsvorplatz, die brauchen Jesus. Aber wir, naja, theoretisch schon, einmal vor 20 Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin, da brauchte ich Jesus auch. Naja, aber ganz so ist es ja nicht, sondern wir sollten durchaus erkennen, wir gehören nach wie vor zu denen, die Jesus nötig haben, die seine Hilfe im Alltag brauchen, die Lebensveränderung brauchen, die Umgestalten in das Bild Jesu nötig haben. Und manches Mal braucht es in der Gemeinde und auch für uns als Christen, ich glaube, mehr Offenheit, auch diese Dinge konkret zu benennen, damit wir einander helfen können, auf dem Weg Jesu nachzufolgen und nicht, dass der äußere Einschein erweckt wird, die Bösen sind immer die anderen. Und wir als Christen sind alle lieb und nett zueinander, in der Gemeinde, auch in der Freizeit, weil wir alle so heilig und so gut und so sündlos sind, dass die Befreiungsbotschaft Jesu gilt immer nur für die anderen, für die Bösen, die uns fertig machen, für die Bösen, die etwas gegen uns haben, für die, die noch schlechter sind. Wird sicherlich nicht der Fall sein. Ja, und dann sind wir hier also ziemlich eigentlich am Ende. Ja. Wolltest du mir das auch zeigen? Ja. Gut. Ich meine, ich hätte jetzt zwar noch ein paar Punkte, aber ich werde jetzt einfach am Ende noch mit uns beten, mit euch beten, und dann treffen wir uns in einer Viertelstunde wieder hier zum Vorstellungskreis. Ja. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du damals diesen Levi berufen hast, dass du diese Schranken zu Sündern überwunden hast, dass für dich keiner zu schlecht und zu schlimm ist, dass du Menschen... Ja, in den kommenden zwei Wochen, in den Abendstunden insbesondere mit dem Lukas-Evangelium beschäftigen. Und es wird wahrscheinlich nicht das erste Mal sein, dass ihr im Lukas-Evangelium liest, hoffentlich auch nicht das letzte Mal, sondern dass euch das etwas mitmotiviert, dieses Evangelium vermehrt vorzunehmen, Jesus dadurch noch mehr kennenzulernen und das, was er uns zu sagen hat. Zuerst allerdings, ehe ich jetzt zu einem konkreten Text komme, werde ich ein paar einleitende Gedanken zu dem Lukas-Evangelium versuchen weiterzugeben. So, eine erste Frage, die ich an euch habe, wer hat das Lukas-Evangelium eigentlich geschrieben? Ja, Ja, einige vermuten jetzt eine Falle, nicht? Ganz zu Recht. Weil denkt ihr, entweder verkaufe ich euch für dumm, wenn ich euch solch eine einfache Frage stelle, wer das Lukas-Evangelium geschrieben hat, das ungefähr sage ich so, wer hat das Gedicht von Goethe so und so geschrieben? Ich meine, ist ja klar, von Goethe, nein, hier ist es ein bisschen komplizierter, denn wenn ihr die Bibel einmal aufschlagt, da steht ja in dem ursprünglichen Bibeltext Lukas gar nicht drin. Also wenn ihr die Briefe des Paulus aufschlagt, fast an jedem Beginn des Briefes steht dann, ich, Apostel Paulus, berufen von Gott so und so, der Gemeinde zu so und so. Dann ist die Sache ganz klar. Aber im Lukas-Evangelium finden wir das nicht. Da steht nicht, ich, Lukas, Apostel Jesu oder sonst wie, ich berichte euch von dem, was ich erlebt habe. Steht da nicht. Und im ganzen Lukas-Evangelium steht an keinem Mal, dass es von Lukas geschrieben ist. Sehr wohl bei der Überschrift, die in eurer Bibel abgedruckt ist. Da steht wahrscheinlich überall drüber Lukas-Evangelium.